Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Menschen mit VR-Brille auf dem Kopf. An diesen Blick hat man sich inzwischen gewöhnt, auch wenn die virtuelle Realität vor allem im Bereich Computerspiele verbreitet ist. In Museen sind diese Brillen noch nicht so allgegenwärtig, aber es gibt sie natürlich, die VR-Kunst. Und im Studio ist jetzt die Kuratorin Tina Sauerländer, die eine Online-Plattform zur Recherche genau solcher Kunstprojekte gegründet hat. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Ja, bevor wir über diese Plattform sprechen, Radiance heißt sie, vielleicht mal ganz grundsätzlich ein paar Worte zur VR-Kunst. Was hat man sich eigentlich darunter vorzustellen?
Naja, VR-Kunst sind Kunstwerke, die eben über diese besagten Brillen funktionieren. Das heißt, der Zuschauer oder auch User, Benutzer genannt, steigt in eine virtuelle Welt ein, die von Künstler oder Künstlerinnen geschaffen wurde.
Und das heißt, er braucht diese Brille und er braucht einen Ort auch, an dem er das ausprobieren kann. Also das Museum.
Richtig, ihr braucht einen Ort. Das kann ein Museum sein, eine Galerie, auch ein Festival. Aber natürlich, wenn man eine VR-Brille zu Hause hat, kann man auch VR-Kunst zu Hause anschauen.
Das heißt, diese Plattform, die Sie jetzt da aufgebaut haben, die lässt sich dann am Rechner eigentlich gar nicht so richtig in echt angucken.
Ja, das ist korrekt. Also was wir auf unserer Plattform haben, die heißt Radiance oder Radiance VR, ist natürlich auch okay. Es ist eine Rechercheplattform für künstlerische Virtual Reality Experiences. Also wir wachsen natürlich stetig. Zurzeit haben wir 120 verschiedene Experiences von über 80 Künstlern aus über 30 Ländern dort dokumentiert. Und die Plattform richtet sich natürlich an alle Interessierte, aber vor allen Dingen zu dieser Zeit noch an eben Kuratoren, Museumsmitarbeiter, Festivaldirektor für Medienfestivals, die nach spannenden VR-Experiences aus dem künstlerischen Bereich eben suchen für ihre eigenen Ausstellungen und sie dann dort zeigen können.
Okay, Sie reden von Experiences, ja?
Ja.
Womit beschäftigen sich denn Künstler, die solche Kunst produzieren? Also geht es da momentan noch um diese Experience an sich, also um diese neue Möglichkeit, oder sind das auch politische oder gesellschaftlich relevante Themen? Also was, vielleicht nennen Sie einfach mal ein, zwei Beispiele.
Ja, sehr gern. Also Künstler, Künstlerinnen gehen natürlich an das Medium heran, wie sie auch an andere Medien herangehen. Und dementsprechend sind die Themen auch genauso breit gestreut. Es gibt auch Selbstporträts, es gibt natürlich landschaftsartige Experiences, Feminismus, Umwelt sind gerade sehr große Themen, auch in VR-Kunst. Aber natürlich eignet sich VR, um gerade Themen, die mit Körperlichkeit oder Entkörperlichung zu tun haben, besonders zu thematisieren. Und das ist definitiv ein Schwerpunkt auch in der Virtual Reality Kunst. Was bedeutet es eigentlich, einen Körper zu haben oder keinen Körper zu haben? Was bedeutet das, wenn Schwerkraft eben nicht gilt wie in Virtual Reality, wo man ja quasi alles ausprobieren kann, alles programmieren kann? Das sind so die Themen, die dann spannend sind für VR-Künstler.
Es sind ja anscheinend auch etablierte Künstler unter diesen VR-Künstlern, die das betreiben, die sich dafür interessieren. Also Olafur Eliasson, Marina Abramovic. Beides ja auch Namen, die mit ihren Kunstproduktionen immer so im Performativen oder Installativen unterwegs sind und mit dem Kunstbetrachter in Austausch treten.
Ja, das stimmt. Auch in den letzten paar Jahren haben verstärkt eben auch prominentere Künstler damit angefangen, sich mit dem Medium zu beschäftigen. Aber natürlich ist die Tradition eine viel längere und auch gerade in den letzten Jahren gab es zahlreiche andere Künstler und Künstlerinnen, die schon davor mit den neuen Medien gearbeitet haben.
Jenny Holzer, der Name taucht auf.
Jenny Holzer ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, weil 1993 hat das Guggenheim Museum eine erste VR-Kunstausstellung gemacht, die hieß Virtual Reality an Emerging Medium.
Und 1993, haben, das ist Wahnsinn.
Genau, 93 oder Ende der 80er war die erste große Virtual Reality-Welle und auch das erste Mal, dass sich Künstler und Künstlerinnen wirklich mit dem Medium beschäftigt haben, wobei die Entwicklung schon Ende der 50er begonnen hat. Und das Interessante an dieser Ausstellung, an dem kann man nämlich diverse Sachen, die auch heute noch wichtig sind, ablesen. Einmal ist, dass damals in dieser Ausstellung in einem Kunstraum nicht nur Kunst gezeigt wurde. Es gab eben diese beiden Experiences von Jenny Holzer, Two Worlds, aber dann die anderen Experiences waren ein Musikstück von Thomas Dolby und dann eine Bildungsexperience, ein Virtual Museum, in dem man den Horus-Tempel in Ägypten besuchen konnte. Und das vierte, was dann im Guggenheim gezeigt wurde, waren eine Visualisierung der Börsenkurse. Und ja, natürlich ist es sehr spannend, eben, dass man dieses Medium Virtual Reality für viele verschiedene Dinge benutzen kann. Aber es ist dann halt, im Kunstbereich gibt es so viele tolle Experiences, auch damals schon in Anfang der 90er, auch in Deutschland. Monika Fleischmann, Wolfgang Strauß, Nicole Stenger, gibt es einige. Und das ist eben ein Thema, was man schon 93 sieht, dass diese Durchmischung eben sehr stark stattfindet.
So, momentan sehen wir es im Museum trotzdem noch nicht so oft, solche Experiences. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass es ja trotzdem immer noch sehr aufwendig ist. Mhm. Also man braucht dann diese Brillen und man muss dann den Besucher in so einen Raum schicken und man braucht dann eben auch das Personal, das aufpasst, dass man nicht stürzt oder was auch immer. Das sind ja ganz praktische Probleme, ne?
Richtig, genau, das sind Hauptgründe dafür, dass es mit hohen Kosten verbunden ist. Eigentlich muss man für jede VR-Experience eine Ausstellung einen Betreuer haben, Betreuerin, der die Besucher für die Brille aufsetzt. Ja, weil die meisten Leute kennen es halt noch nicht. Für die meisten Leute ist es halt ein neues Medium und da muss man natürlich herangeführt werden. Das ist ganz wichtig. Und andere Gründe sind auch, dass sich oft Kuratoren und Kuratorinnen nicht vorstellen können, wie Virtual Reality, wie man das im Raum inszeniert, weil man immer nur an diese eine Brille denkt. Und es ist natürlich auch schwierig, den realen Raum auch dementsprechend zu bespielen oder weiterzudenken, damit Virtual Reality auch im Museum für mehrere Besucher funktioniert.
Und werden wir in Zukunft noch viele solcher Installationen in Museen sehen? Oder was meinen Sie, wie lange dauert das noch, bis Sie da Ihr Ziel erreicht haben?
Naja, wie lange dauert das noch, dass wir es mehr in Museen sehen? Es ist grundsätzlich ein Problem, weil digitale Kunst und damit auch frühe Computerkunst aus den 60ern oder Virtual Reality heute als getrennt von klassischer, traditioneller Kunstgeschichte behandelt wird. Das heißt, im Kunstgeschichtsstudium lernt man nicht unbedingt viel über digitale Kunst. Wenn man sich die Literatur ansieht, dann sieht man auch, es gibt Bücher über digitale Kunst und dann Bücher über zeitgenössische Kunst, wo nur andere Medien behandelt werden. Und es gibt da diese Spaltung auch. Das ist auch ein Grund, warum es schwieriger ist, digital oder Virtual Reality Kunst in Museen auszustellen. Ja, und ich hoffe, dass sich das halt wirklich ändert, dass ein Kunstgeschichtsstudium, eine Bildwissenschaft wirklich mehr auch digitale Medien besprochen werden, früher Computerkunst besprochen wird, dass an Kunstakademien auch in Deutschland mehr Virtual Reality auch gelehrt wird, Labore gebaut werden, an denen Studenten und Studentinnen damit arbeiten können. Das fehlt nämlich in diesem Land, das gibt es in anderen Ländern schon längst.
Mehr Sichtbarkeit für VR-Kunst. Die Kuratorin Tina Sauerländer hat ein Online-Archiv eingerichtet unter www.radiancevr.co. Danke für den Besuch.
Vielen Dank.